dieser Satz, den mir Dr. Stern gesagt hat, hat mir ein Stolzgefühl gegeben. Der hat mich beflügelt. Mich plötzlich gefühlt wie eine Amazone, der niemand was kann. Und dann dachte ich mir auch, Amazonen haben sich auch die Brüste abgeschnitten. Und also das wurde dann alles sehr, sehr kraftvoll und sehr beflügelnd und empowering. Das hier ist kein Podcast, das ist ein Projekt. Ich hoffe, ihr habt einen Augenblick Zeit für mich. Mein Name ist Susanne, ihr kennt mich vielleicht als Frau Beauty lustig vor der Kamera. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte, die ist leider nicht heiter. Sie handelt nämlich davon, wie ich fast gestorben bin. Und das ist alles andere als leicht für mich, sie euch zu erzählen. Aber es fühlt sich so richtig an und auch wichtig. Gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das erreicht. Aber ich hoffe, die richtigen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass hier ist keine Schuldzuweisung. Ich nenne keine Namen, weil es mir überhaupt nicht darum geht, Menschen anzugreifen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr wisst, in dieser Geschichte geht es um Krankheit, Sterben, Angstattacken, Depressionen und Einsamkeit. Solltet ihr selbst damit kämpfen, dann fühlt euch von mir in den Arm genommen, aber ihr solltet nicht weiterhören. Wenn ihr während dem Hören merkt, dass es euch zu tief berührt, dann findet ihr zu jedem Zeitpunkt Hilfe in den Shownotes. Ihr sollt wissen, ihr werdet gehört, ihr werdet gesehen und ihr seid nicht alleine. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich das eigentlich als Buch schreiben wollte, diese Geschichte. Weil es natürlich auch heftig ist, da nochmal durchzugehen. Und ich hatte auch schon echt viele Kapitel geschrieben, bevor ich mich entschlossen habe, es euch zu erzählen. Einfach auch, um es für euch erreichbarer zu machen, damit ihr euch kein Buch kaufen müsst. Und ich würde euch aber gerne das erste Kapitel aus dem Buch vorlesen. Das habe ich mitgebracht. Weil das den Moment der OP beschreibt. Die Wanduhr im OP zeigte 19.02 Uhr. Es roch nach Desinfektionsmittel. Wie von einer langen Schlacht erschöpft, lag ich auf dem Rücken und wehrte mich nicht mehr. Meine Kinder hatte ich verabschiedet. Mein Freund hatte mich mit Tränen in den Augen auf die Stirn geküsst und gesagt, wir sehen uns später wieder, ja? Ich wollte es ihm glauben, dass ich die Augen wieder aufmachen würde, gerettet. Ein in Flüssigkeit getränkter Wattebausch wischte sanft über meine schmerzende Brust. Ich zuckte zusammen. Na, waren Sie noch an der frischen Luft? Was für eine Frage. In diesem Augenblick fühlt es sich so an, als wäre die Luft von der Welt verschwunden, zumindest von meiner. Die Frau nahm meinen Arm, tastete nach der Vene und schaute mich an. Ich habe so eine Angst, ich will noch nicht sterben, flüsterte ich, gepresst und erfüllt von einer Angst, die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Sie ignorierte meine Worte, sie schaute auf ihre Geräte. Wir passen so gut auf, wie wir können. Sie zog eine Flüssigkeit in ihre Spritze und war mehr als konzentriert. In mir zog sich alles zusammen, so schlimm war der Gedanke, ich würde die OP nicht überleben. Was hatte ich nur getan? Was hatte ich mir angetan? Was hatte ich meinem Körper angetan? Und was hatte ich meinen Kindern angetan? Na, Mädel? Die Stimme, die mich die letzten Wochen durch dieses tiefe Tal begleitet hatte, füllte den kalten Raum mit ganz viel Wärme. Ich drehte meinen Kopf, während ich spürte, wie alle Vorbereitungen auf die Narkose an meinem rechten Arm routiniert weitergingen. Sie werden mich betäuben, so wie sie es immer tun. So wie sie es auch tun, wenn sie sich sicher sind, dass keine Gefahr besteht. Passt du auf mich auf? Ich schaute in seine liebevollen Augen, die zwischen OP-Cup und Mundschutz rausschauten. Er hielt meine linke Hand ganz fest in seinen Händen umschlossen und sagte, ja, das mache ich, versprochen. Versprochen? Bitte geh nicht weg, bitte bleib hier, bleibt alle hier. Dieser Moment soll sich zur Unendlichkeit ausdehnen, ich bin noch nicht bereit. Ich bin so alleine, ich will nicht sterben. Es ist doch noch viel zu früh. Ich fühlte irgendwie, dass etwas in meinem Arm emporstieg. Ist das der Moment? Fühlt sich so an zu sterben? Ich verlor die Kontrolle über mein Sein, ich entglitt der Welt und das Letzte, was ich sah, war in seine Augen. Mädel, ich versuch dich zu retten. Dann vermischte ich mich mit der Dunkelheit, mit dem Nichts. und sank in einen bilderlosen, kalten Traum. Das war das, wie damals dieser Moment vor der OP war. Genauso. Genauso verzweifelt und einsam, so existenziell einsam. Auch dieses Wissen, dass ich gar nichts machen kann. Ich kann mich nur dem Ganzen hingeben. Als ich dann aufgewacht bin nach der Operation, waren die ersten Gesichter, die ich geschaut habe, das von meinem Freund und das von Dr. Stern. Und beide haben erleichtert geschaut. Und ich war erleichtert. Ich war erleichtert, dass ich da bin. Das war mir auch egal, ob meine Brüste jetzt ganz weg sind, ob sie nur teilweise weg sind. Das war so sekundär. Für mich war einfach nur froh, am Leben zu sein. Ich hatte 4 Schläuche in der Brust, also im Brustkorb, so Drainagen. Durch die einen ist Medikament reingeflossen, die anderen haben es abgesaugt. Mir wurde dann von Dr. Stern erzählt, dass meine Brust, dass meine Haut erhalten werden konnte, dass sie auch hoffen, dass sich das die nächsten Tage nicht verschlimmert, dass jetzt im Prinzip meine leeren Brüste mit Antibiose gespült werden, damit da auch sicher keine Keime irgendwie weiter bestehen bleiben und dass man ansonsten abwarten muss, dass man jetzt noch nicht, leider noch nicht sagen kann, dass alles vorbei ist, aber zumindest, dass der Großteil der Entzündung sicher entfernt werden konnte. Es war dann schon relativ spät in der Nacht und ich habe dann ganz erschöpft geschlafen. Am nächsten Morgen sollte ich aufstehen, weil mein Kreislauf auch total im Eimer war. Und die Schwester, die mir dabei geholfen hat, war total rabiat. Das war für mich ganz schlimm. Ich habe dann gesagt, dass ich nicht aufstehen möchte. Dann hat sie gemeint, dann soll ich jemanden anrufen, der mir dabei hilft, aufzustehen. Dann, sie hat jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, was ich auch verstehen kann, weil natürlich sie andere Sachen zu tun hat, als mir beim Aufstehen zu helfen. Ich habe dann versucht, meine Mutter zu kontaktieren und habe ihr geschrieben, dass es mir nicht gut geht und sie bitte ins Krankenhaus kommen soll. Woraufhin ihre Antwort nur war, ich würde ja wirklich gerne, aber meine Termine, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ich habe mich damals wirklich gefragt, ob das jemals aufhört, dass ich so alleine bin. Ich bin dann aufgestanden, alleine. Was ich eigentlich nicht sollte. Was ich auch der Schwester versprochen hatte, dass ich es nicht alleine mache. Aber ich habe dann alleine trainiert, so am Bettrand entlang wieder ein bisschen in Schwung zu kommen. Und als ich dann wieder ein paar Meter laufen konnte, was höllisch wehgetan hat, weil ja alles im Prinzip, es war eine riesengroße Wunde, die ich am Oberkörper hatte, mit Narben und Schläuchen und allem, bin ich ins Badezimmer. Ich hatte so einen OP-Kittel an, der nach vorne hing und nach hinten offen war, also so der Klassiker. Und dann habe ich mich an diesem Ständer mit dem Tropf festgehalten, dieser Halterung, und habe dann mit der anderen Hand dieses OP-Hemdchen vorne hochgehoben. Und was ich da gesehen habe, war ein Schlachtfeld im Prinzip. Das sah aus, als wären Ballons irgendwann ganz groß aufgepustet gewesen und da wäre so die Luft rausgelassen und überall Schnitte und Blut und Jod und alles. Und dann bin ich total in Tränen ausgebrochen. Ich habe so gerade noch ins Bett geschafft und habe einfach nur geweint, stundenlang. Bis dann irgendwann Dr. Stern kam und meinte, na Mädel, wie geht's dir heute? Dann habe ich gemeint, ich habe gerade so geweint. Dann hat er sich an meinen Bettrand gesetzt und hat gemeint, das kann ich verstehen, das ist ja auch ganz schlimm. Und dann hat er den Satz gesagt, der für mich eigentlich alles gewendet hat. Dann hat er gesagt, weißt du, du bist so eine tolle Frau. Du brauchst gar keine Brüste. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die immer wieder empört auf diesen Satz reagieren, wenn sie ihn hören, weil sie ihn als übergriffig empfinden. Aber mir hat er damals so geholfen, weil er mir was ganz Essentielles zu verstehen gegeben hat und wirklich bis in die Tiefe zu verstehen gegeben hat. Und das war, dass ich alle äußeren Merkmale loslassen darf. Ich darf dieses Gefühl sein, Weiblichkeit, Frau sein, schön sein, hängt nicht an diesen Merkmalen. Und die Freiheit, die er mir damit gegeben hat, war unbeschreiblich. Ich kriege heute noch einen Gänsehautschub am ganzen Körper. Dieses tiefe Glück, das sich da in mir breit gemacht hat. Dieses Gefühl, dass er mir gesagt hat, du bist wunderschön, wie du bist. Du brauchst das alles gar nicht. Es war unbeschreiblich. Ich habe mich dann sehr schnell versucht, wieder ganz kräftig in den Alltag zu kämpfen oder wieder auch zu Kräften zu kommen, weil ich wollte unbedingt bis zum Geburtstag von meinem Sohn aus dem Krankenhaus, ich wollte unbedingt mit meinem Sohn seinen 4. Geburtstag feiern. Und so bin ich dann nach einer knappen Woche aus dem Krankenhaus und habe auch keinen Polster irgendwie in meinen BH reingemacht oder sonst irgendwas. Ich hatte eine Art Kompressions-BH dann an und dann habe ich auch nichts darüber gemacht. Und ich war stolz. Dieser Satz, den mir Dr. Stern gesagt hat, hat mir ein Stolzgefühl gegeben. Der hat mich beflügelt. Ich habe mich plötzlich gefühlt wie eine Amazone, der niemand was kann. Und dann dachte ich mir auch, Amazonen haben sich auch die Brüste abgeschnitten. Und also das wurde dann alles sehr, sehr kraftvoll und sehr beflügelnd und empowering. Das war wirklich, wirklich toll. Und ich bin dann auch super schnell zurück auf die Arbeit gegangen, weil ich mich auch so imstande gefühlt habe. Ich habe auf die Reha verzichtet. Ich dachte mir, nein, ich kann jetzt endlich wieder zurück ins alte Leben. Und natürlich war da dieses Damoklesschwert über mir, das mir gesagt wurde, so ja, so eine Infektion mit multiresistenten Keimen, das dauert eine Zeit, bis man wirklich sagen kann, dass die überstanden ist. Das kann auch so ganz schnell wieder zurückkommen. Das ist jetzt nicht für den Augenblick komplett überstanden. Es gibt da diese Phase von einem Jahr. Aber das habe ich so ein bisschen zur Seite gedrängt und dachte mir, ich gehe jetzt wieder auf die Arbeit. Ich zeige mich auch so, dass jeder sehen kann, dass ich keine Brüste habe. Das war eine Art von Stolz, der da in mir war, den ich mit der Welt teilen wollte. Blöderweise wollte die Welt das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie ich es vielleicht sensibler und empathischer auch den anderen vielleicht hätte beibringen sollen. Aber ich bin gerade auf der Arbeit auf sehr starkes Unverständnis gestoßen. Da waren die Kolleginnen, die sauer waren, dass ich so lange nicht da war und sie das alles alleine tragen mussten. Da war irgendwie die eine Kollegin, die mich ausgefragt und mich dann beim Chef verpetzt hat, weil der hatte das natürlich ansatzweise mitbekommen, was passiert ist, aber nicht in voller Tragweite. Und alles, was der Mann dann gemacht hat, war, mich zu sich ins Büro zu zitieren. Und dann saß er da und ich werde das mein Lebtag nicht vergessen, wie menschenverachtend jemand sein kann, weil er doch tatsächlich die Chuzpe hatte, mir zu sagen, dass ich ein Risiko darstelle für die Firma und dass er ja von der Kollegin gehört hätte, dass es jetzt ein Jahr nicht sicher wäre, wie es da mit mir weitergeht. Und da würde er sich doch lieber jetzt um einen Ersatz kümmern, anstatt jetzt da so in der Luft zu hängen und dann passiert mir irgendwas und dann bin ich weg und fall vom Stuhl hier und das wäre ihm doch alles zu risikoreich und mein Vertrag würde ja eh im September auslaufen und er würde gerade ernsthaft überlegen, ob er mich einfach nicht verlängert. In so einer Situation, eine Mutter mit zwei Kindern, die gerade so eine Scheiße überlebt hat, die auch noch einen fucking Artikel in seinem Heft hätte geben sollen. Da fehlen mir die Worte. Meine, hätte ich diesen Artikel überhaupt nicht machen sollen, wäre das alles gar nicht passiert, dann wäre ich ja auch kein Risiko für sein Heft gewesen. Anstatt zu gehen, die Tür zuzuschlagen und zu sagen, so long fuckers, habe ich härter gearbeitet denn je, habe mich bewiesen auf allen Ebenen, bin zur Fashion Week geflogen und um die Welt geflogen und habe also übermäßig performt, vollkommen über meine Grenzen und über, ich habe das alles, was passiert ist, zur Seite gedrängt. Ich habe einfach versucht zu zeigen, dass ich wieder da bin und dass man sich auf mich verlassen kann. Natürlich wurde dann der Vertrag auch verlängert. Natürlich durfte ich bei dem Heft bleiben. Aber dieses Hoch, was ich nach der Operation hatte, dass ich überlebt habe, dass mein Körper überlebt hat, Es hat leider nicht lange gedauert, bis mir meine Seele gezeigt hat, dass sie Wunden davon getragen hat, die nicht so leicht zu heilen sind. Es hat dann damit begonnen, dass ich plötzlich in Meetings nicht mehr ruhig sitzen konnte, dass ich Meetingräume verlassen musste, dass ich mitten auf der U-Bahnfahrt aussteigen musste, aus Fahrstühlen raus musste. Es ging dann weiter, dass ich teilweise in der Mittagspause gerannt und gejoggt bin, um den See in dem Park, wo das Büro war, in dem ich gearbeitet habe. Einfach nur laufen, laufen, laufen. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie das war, als wäre ich auf der Flucht, als würde ich vor irgendwas wegrennen. Das Ganze wurde begleitet von Panikattacken, die immer, immer häufiger kamen. Und es auch so einem Gefühl von, ich kann selbst einfachste Dinge nicht bewerkstelligen, ich schaffe gar nichts. Begleitet von so einem total tiefen, schwarzen Loch, in das ich reingerast bin. Das nennt sich posttraumatisches Belastungssyndrom und ist wohl nicht selten nach solchen extremen Situationen und Eingriffen. Zudem sind mir dann fast alle meine Haare ausgegangen. Büschelweise konnte ich die mir vom Kopf ziehen, was wohl auch nicht unüblich ist nach so einer Notoperation, was einfach so eine Extremsituation ist für den Körper. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich auflöse, dass es mich nicht mehr gibt. Ich war erschöpft, ich war traurig, ich war ein Stück weit so innerlich tot, einsam. Ich war nicht mal mehr verzweifelt. Ich habe mich echt gefühlt, als wäre ich tot. Dann meine Haare abgeschnitten, meine schönen, langen, blonden Haare, auf die ich immer so stolz war, die ich jeden Monat blondiert habe, damit auch keinem auffällt, dass ich doch nicht Claudia Schiffer bin. Die habe ich abgeschnitten. Ich habe dann angefangen, wieder sehr gepolsterte BHs zu tragen, um wenigstens so ein bisschen reinzupassen. Es gab dann auch immer wieder die Situation, wenn ich bei einer Untersuchung war und der Ärztin vorher nicht gesagt hatte, was mir passiert ist, die Blicke, die Reaktion, wenn mich jemand oben ohne gesehen hat. Ich habe die Blicke ja gesehen. Ich habe ja gesehen, dass die jetzt was denken. Und das war ja immer meine größte Angst, dass die anderen was denken, dass die anderen über mich urteilen. Und so stand ich da und habe mich gefragt, wie das kommen konnte. Ich wollte doch nur, dass es besser wird. Und schöner, toller, beliebter zu sein, hatte ich das Gefühl, dass alles noch viel, viel schlimmer war als jemals zuvor. Ich habe mal gehört, dass wenn man das Gefühl hat, dass alles dunkel ist um einen, dass man dann nicht vergraben wurde, sondern dass man gepflanzt wurde. Und ich fand diesen Gedanken immer tröstlich, dass diese Dunkelheit vielleicht ja auch was ganz Gutes bedeutet. Aber das, was ich damals erlebt habe, war so eine tiefe Depression. Ich habe das auch später erfahren, dass das sehr viel auch mit diesem posttraumatischen Belastungssyndrom zu tun hat und wohl eine ganz typische Begleiterscheinung davon ist, dass die Patienten in so ein tiefes Loch fallen, obwohl sie eigentlich froh sein müssen, dass sie überlebt haben, eigentlich wie so eine Hilflosigkeit mit dem Leben und mit allem, was damit einhergeht, auf sie zukommt. Und ich war einfach so überfordert mit allem. Wenn ich zurückreisen könnte, würde ich mich gerne in den Arm nehmen und wird mir von dem Leben erzählen, was ich jetzt habe. Ich würde mir erzählen, was noch alles auf mich wartet an tollen Sachen. Die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz. Ich würde mir erzählen von all den Augenblicken, wo ich so leicht und so glücklich und so froh bin, am Leben zu sein. Gott, bin ich froh, am Leben zu sein. Aber in diesem Moment war ich es einfach nicht. Und an dem einen Nachmittag stand ich in der Küche und habe die Schublade aufgezogen mit den Messern. Weil ich einfach nur wollte, dass es vorbei ist. Ich wollte nur endlich Ruhe haben. Ich wollte nicht mehr traurig sein. Ich wollte einfach nicht mehr leben müssen. Das war viel und ich danke euch für eure Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ich euch meine Geschichte erzählen durfte und dass ihr sie so gut aufgenommen habt. Das ist ein Zwischenstand. Die Geschichte geht weiter und ihr seht ja, wie ich heute vor euch sitze. Ganz aufgeräumt und ganz glücklich und ganz zufrieden. Und ich will euch natürlich nicht lange hängen lassen, aber die nächste Etappe der Geschichte, die muss ich erst vorbereiten, bevor ich sie mit euch teilen kann. Bevor ich sagen kann, wie die Reise weiterging und wie ich letztendlich auch zu der Frau geworden bin, die heute vor euch sitzt. Das möchte ich natürlich alles gerne mit euch teilen. Ich habe am Anfang gesagt, dass es richtig und wichtig ist, die Geschichte zu teilen, gerade jetzt. Und es hat auch einen Grund, warum gerade jetzt. Ich sehe und beobachte, dass immer mehr junge Menschen bereit sind, dieses Risiko einzugehen, das ich damals auch eingegangen bin. Und ich möchte überhaupt nicht darüber urteilen, was jemand machen sollte und was nicht. Aber ich möchte euch sensibilisieren dafür und euch sagen, dass ihr das nicht braucht. Genauso wie mir Dr. Stern gesagt hat, dass ich keine Brüste brauche, weil ich eine tolle Frau bin, möchte ich euch sagen, ihr seid trotzdem schön. Ihr braucht das nicht. Es geht darum, dass wir uns schön fühlen und nicht das andere nach irgendwelchen Poster-Girl, Poster-Boy Stereotypen sagen, du bist schön, du bist nicht schön. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns aufrichten und dass wir es fühlen und raus in die Welt tragen. Ich hoffe, dieses Gefühl kann ich euch mit auf den Weg geben. Ich hoffe, wir gehen diese Reise noch ein Stück weiter und ich werde euch versprechen, dass es am Ende alles einen Sinn macht. An dieser Stelle möchte ich mich aus tiefstem Herzen bei dem tollen Team bedanken, ohne dass das hier niemals möglich gewesen wäre. Redaktion Charisma Nakorda. Tonkamera und Schnitt Chris Herzer. Foto und Art Design Stefan Lehnert. Die Geschichtenerzählerin bin ich, Susanne Krammer. Pressesprecherin Jessica Müller. Und ich danke Dr. Stern, der mir das Leben gerettet hat.